meiner Sicht ist Verletzlichkeit absolut keine Schwäche, sondern es ist die Stärke, dass ich mich, wenn es mir mal nicht gut geht oder ich Unsicherheit spüre, mich nicht verstecken muss. Ich bleibe da, ich bleibe bei euch, ich bleibe mit euch in Verbindung mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch wenn ich selber gerade Unsicherheit spüre. Und vielleicht sogar noch verbalisieren kann, Männer und Frauen, ich brauche euch mehr denn je, jetzt.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership-Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Servus Thorsten. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder mal sehen. Ist jetzt echt schon eine Zeit her, stimmt's?
Servus Peter, es ist eine Zeit her. Sehr cool, dich zu sehen. Wir haben, also ich glaube, es fühlt sich mal wieder länger an, als es tatsächlich ist, aber wir haben es die letzten 2-3 Wochen einfach nicht geschafft, irgendwas aufzunehmen. Und im Vorgespräch habe ich schon gesagt, mir hat es ein bisschen gefehlt. Also ich schätze das ja enorm. Ich freue mich eh immer, dich zu sehen, aber ich schätze es auch enorm, uns hier in dem Format auszutauschen. Und ist sich einfach nicht ausgegangen. Und extrem cool, dass wir uns wieder treffen. Und ich könnte mich jetzt ja wieder beschweren, dass es an dir liegt, weil du nie Zeit hast und ständig snowboarden bist. Und du warst wirklich snowboarden, oder?
Ja, ich war tatsächlich snowboarden.
Du warst nicht nur snowboard, du bist ein Rennen gefahren.
Ultra ja, richtig. Krass. Ja, richtig. Ja, ich habe ja, also wir haben jetzt den 30. April, wo wir das aufnehmen. Und ich habe am 18. April, wenn ich mich richtig erinnere, Samstag am Adelberg noch beim Snowboard-Event teilgenommen. Und das haben wir eh kurz mit der Sarah Schalk von Sindbad, Mentoring für Jugendliche, in einer Folge besprochen. Ich habe da eine kleine Fundraising-Campaign gemacht. Sindbad Graz, groß, weißer Rausch, Racing for a Future. Und das war extrem cool. Also aus zweierlei Hinsicht war es cool, weil uns ist es tatsächlich gelungen, etliche Unternehmen und auch etliche Privatpersonen da als Spender zu gewinnen. Und da ist echt eine stattliche Summe zusammengekommen. Also vielen, vielen Dank auch noch einmal von der Seite. Und es war aber für mich persönlich natürlich als Snowboarder und Racer auch ein voll cooles Event. Und ich bin Zweiter geworden. Bester Österreicher, bin ich mega stolz drauf. Und gleich so ein bisschen eine Ego-Lektion, weil der Erste, ein Belgier, der war so unfassbar schnell, der hat mich so richtig abgehängt. Und zwischendurch einmal ganz gut zu erkennen, dass selbst wenn man sein allerbestes gibt, dass es halt Leute gibt, die einfach noch viel besser sind. War eine interessante Lektion für mich.
Aber dass vielleicht Semi-Profi ausgerechnet gegen einen Belgier verlierst, ja, das ist natürlich schon brutal.
Ich weiß, die haben eigentlich keine Berge, aber die können zum Teil richtig gut Snowboard fahren und sind tiptop fit. Aber ja, soll ja nicht Thema für heute sein, aber ist glaube ich, eine ganz gute Einleitung, Überleitung hinsichtlich unseres Gastes heute, weil da werden wir auch zumindest am Anfang ein bisschen über Sport sprechen. Thorsten, hilf uns, wen haben wir denn heute bei uns?
Genau, und ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, ob wir das geplant haben, aber es ist tatsächlich so passiert, dass wir relativ viel Sportcontent auch einfließen lassen in den Podcast. Also wir hatten ja schon Profisportler hier und eigentlich reden wir auch ständig über Sport und irgendwie scheint es schon auch ein Thema zu sein für Leute, die so im Bereich High Performance unterwegs sind, dass Sport ganz wichtigen Bestandteil ausmacht und ich glaube auch, dass das in das Thema Führung enorm gut reinpasst. Und da ist uns jemand über den Weg gelaufen, der das eben auch verbindet und der diese beiden Welten wirklich ganz gut, glaube ich, zusammenbringen kann, der uns aber auch helfen muss, so ein bisschen seinen Lebenslauf zu sortieren, denn da habe ich mir Mühe gegeben, das rauszubekommen, was er wirklich gemacht hat. Er ist so wahnsinnig vielfältig. Ich glaube, er hat mal im Forstbetrieb gearbeitet, dann hat er in der Pädagogik gearbeitet, ist dann wirklich ins Coaching gegangen und das ist für uns ja eben auch ganz spannend, weil die Coaches natürlich ganz, ganz viel sehen. Nicht nur die eine Karriere, sondern viele. Und und Sport ist eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil von ihm. Und wir haben den Martin Gumpold heute bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, Martin.
Herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung, lieber Thorsten. Danke, lieber Peter. Es ist mir wirklich eine Ehre, bei euch zu sein. Ich habe die Einladung auch sehr gerne angenommen von Peter und wie wir damals telefoniert haben und er die Idee gehabt hat und mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich kurz atmen müssen, weil die Unsicherheit angeklopft hat und gleichzeitig ist mir da ein Zitat eingefallen, So, mach was zum ersten Mal, oder wenn du was zum ersten Mal machen willst, dann geh rein in die Angst und probier es aus. Und das habe ich mir einfach da vorgenommen in dem Moment. Und es war einfach eine richtig gute Entscheidung. Und ich freue mich total, dass ich heute da bin. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ja, super cool, dass du bei uns bist, Martin. Und du hast ja, ich glaube, du hast die Einladung ja gleich mit einem Zitat angenommen von der Bibi Langstrumpf. Und du hast uns vorher schon gesagt, dass das Zitat bei dir hinten am Flipchart steht. Bitte, sag's uns schnell.
Ich sag's euch kurz. Genau. Das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffe.
Ja, geil. Genau. Sehr cooler Einstieg.
Ja. Perfekt. So sind wir auch in diesen Podcast gegangen. Wir hatten keine Ahnung, waren uns aber sicher, dass wir das können.
Ja, das denke ich mir. Das kann ich mir vorstellen. Aber der Peter, so wie ich Peter in Erinnerung habe und auch jetzt aus den letzten Jahren, wo wir wieder mehr Kontakt haben, kennen, ist das durchaus ein Leitsatz, der ihn antreibt.
Richtig.
Sehr cool. Martin, sortiere uns ein bisschen deinen Lebenslauf. Stell dich mal vor, dass wir wissen, wer du bist, wo du herkommst, was dich umtreibt. Okay. Ich habe es versucht und ich bin gescheitert.
Du bist gescheitert. Das ist eine interessante Information für mich, Thorsten. Danke. Also, ich bin 47 Jahre alt, bin der Martin Kumpel, 47 Jahre, bin verheiratet. Ich komme ursprünglich aus der Obersteiermark, aus Mariazell. Ich bin ein richtiges Landei. Bin zwischen Bauernhof, Wald und Wiese aufgewachsen und lebe jetzt in der Nähe von Wiener Neustadt mit meiner Frau. Mir hat die Liebe daher verschlagen und bin aber wieder richtig am Land gelandet. Habe wieder einen Bauernhof als Nachbar. Also ich bin da irgendwie, schaut es aus, mit der Natur und mit dem Landleben sehr verwurzelt. Vielleicht so, was macht mich aus? Ich bin ein sehr bewegungsfreudiger Mensch, das war ich immer schon. Also ich habe ganz viele unterschiedliche Sportarten gemacht, von Fußball über Skifahren, Snowboardfahren, bin dann irgendwann beim Skateboardfahren gelandet. Das war so die erste Sportart, wo ich mich richtig vertieft habe. Und das war in meiner Jugendzeit. Und irgendwann habe ich die Outdoor-Sportarten entdeckt. Das war dann wirklich ein starker Gamechanger in meinem Leben, weil da ist das Klettern plötzlich auftaucht. Ganz die Anfänge hat der Peter damals mitbekommen. Und genau, und das hat mich praktisch bis heute begleitet. Und ich glaube, die Bewegung und die Freude am Sport wird mich nach wie vor begleiten. Das ist ein essentieller Bestandteil von mir. Und genauso wie die Naturverbundenheit. Also die habe ich von meinem Opa mitgekriegt. Mit dem war ich viel im Wald beim Holzarbeiten auf der Jagd. Und diese Naturverbundenheit, die ist mir auch nach wie vor geblieben. Das ist mir sehr wichtig, weil mich das total erdet. Auch in meinem sehr kopflastigen, geistigen, kognitiven Job ist es für mich durchaus wichtig, dass ich mich auch mal im Waldboden lege und mich richtig runterreguliere. Das brauche ich zwischendurch immer wieder mal. Und da habe ich auch, das ist vielleicht auch spannend gleich in Richtung meinem Job, da habe ich eine Qualität entwickelt, gemeinsam mit meinem Opa, die mir heute in meinem Beruf unglaublich wertvoll ist. Und zwar ist es dieses Beobachten und Wahrnehmen. Also wenn ihr euch vorstellt, ich bin als kleiner Bub als Sechsjähriger mit meinem Opa, mit 6 Jahren hat das angefangen, 7, 8 war so die Hochphase, wo ich mit meinem Opa auf der Jagd war. Und dann bin ich da gesessen als kleiner Bub, der voll bewegungsfreudig war, aber wir sind 3 Stunden am Hochsitz gestanden und haben nur gerade ausgeschaut auf die Wiesen oder auf den Schlag, ob nicht irgendwo ein Reh oder ein Hirsch oder ein Gams rauskommt. Und da war ich unglaublich fokussiert, also das hat mich fasziniert und ich habe meinen Opa beobachtet, er hat immer gerade ausgeschaut, ich habe auch wieder gerade ausgeschaut und das war für mich schon was, wo ich diese Qualität des Beobachtens, des Wahrnehmens gelernt habe und das hilft mir heute, wenn ich im Coaching bin, im Einzelsetting, aber auch in der Arbeit mit Gruppen, dass ich Atmosphären, Stimmungen, Emotionen sehr schnell wahrnehme, einfach weil ich diese Sinne so geschärft habe, Und da wachsam bin, was da gerade im Raum ist und was da gerade passiert. Genau. Ja, ich bin dann in die Försterschule gegangen, habe dann nach der Försterschule Bundesheer klassisch, aber dann in einem Forstbetrieb gearbeitet, 1,5 Jahre und habe da meine erste Führungserfahrung gemacht. Kommen wir vielleicht später noch zurück, das wird jetzt am Anfang ein bisschen zu viel sein, mich vorzustellen, aber das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich. Bin dann nach Graz gegangen zum Studieren. Und beim Studium habe ich dann, da haben wir uns dann kennengelernt, Peter, habe 3 Semester auf der Fachhochschule gemeinsam mit Peter verbracht und habe dann die vielleicht beste Entscheidung meines Lebens getroffen, nämlich dass ich in Peter zurücklasse und ins Sportstudium wechsle. Und habe damals, fragt mich nicht, was mich geritten hat, aber diese Entscheidung getroffen. Es hat ganz viel dagegen gesprochen, habe es trotzdem gemacht und bin dann im Sportstudium gelandet, das mich wirklich geprägt hat. Vielleicht noch so zu den Stärken zu mir. Ich glaube, ich bin sehr gut in so Selbstregulation, in sozialer Intelligenz und tatsächlich habe ich für mich die Vorsicht als Stärke entdeckt. Es war lang irritierend für mich. Ich war gern, hätte gern Tapferkeit gehabt oder wäre gern mutig. So Mut oder so, als hätte ich als Stärke gern so vor mir hingestellt. Und gleichzeitig habe ich irgendwann über das Reflektieren auch erkannt, wie wertvoll die Vorsicht in meinem Leben war, weil die hat mich, glaube ich, 20 Jahre lang vom Klettern gesund heimgebracht, weil das Klettern doch was war, was ich sehr intensiv betrieben habe und sehr abenteuerlustig war. Und gerade die Vorsicht, glaube ich, war das mich wirklich mehr oder weniger immer gesund heimgebracht hat von den großen Abenteuern in den Bergen. Und vielleicht so, ich habe ja genauso auch Schwächen, also es ist ja nicht so, dass ich nur die Stärken bei mir habe. Und wenn ich so auf die Schwächen schaue, dann ist gerade so, wenn ich im Umgang mit Stress habe ich noch tatsächlich einiges an Entwicklungspotenzial. Da reagiere ich nicht immer so, wie ich es gern im Nachhinein dann, wenn ich zurückschaue, gemacht hätte. Ich habe, wenn ich unsicher bin, tue ich mir schwer, Entscheidungen zu treffen. Da brauche ich dann manchmal so den extra Arschtritt, dass ich wirklich die klare Entscheidung triff. Das ist wirklich nochmal eine Herausforderung für mich. Ich bin immer noch im Thema Angstvermeidung immer wieder drinnen. Also genau das Gegenteil, was ich jetzt mache, wenn ich die Einladung zum Podcast kriege, die ich noch nie gemacht habe, wo ich reingehe, passiert es mir immer wieder noch, dass ich Angst vermeide. Das heißt, dass ich so herumschiff, ja, und gekonnt ausweiche. Und auch meine Genauigkeit schlägt mir auch meinen Perfektionismus über. Also das sind so Themen, an die kiefel ich noch und die begleiten mich noch. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, ich werde besser. Genau, und so vielleicht vom Charakter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man im Podcast Fragen stellen darf als Gast, aber
du darfst definitiv trauen, Fragen stellen.
Würdest du die trauen,
Peter? Wir müssen ja nicht antworten.
Ich müsste antworten, genau. Ja, okay, das, vielleicht darf ich das auch mal sagen. Peter, traust du dir zu, dass du mich in ein, 2, 3 Sätzen so vom Charakter her beschreibst? Würdest du dir das zutrauen?
Boah, ich glaube, ich traue mir es zu mit sehr viel Vorsicht, weil wir haben uns schon das eine oder andere Mal getroffen, aber gerade die letzten 20 Jahre ja wirklich kaum. Ich glaube, du bist ein unfassbar fröhlicher Mensch und total offen, nämlich auch offen, wenn es um deine Gefühle, um deine Werte geht und die wirklich nicht zu verstecken, sondern die ganz offen anzusprechen und daraus auch wirklich eine Stärke zu haben. Weil gerade unter Männern ist es ja, also mehr als gut auf die Frage, wie geht's dir, kommt ja ganz selten, wenn wir ehrlich sind. Und mit dir ist das, auch wenn wir nicht oft sprechen miteinander, gehen Diskussionen, gehen Gespräche wirklich in die Tiefe. Und ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft von dir. Plus, und das hast auch voll cool beschrieben, wie du das gelernt hast mit deinem Opa. Ich weiß, dass du jemand bist, der unglaublich gut zuhören kann und da sehr viel Ruhe ausstrahlt. Ich habe das jetzt da eigentlich auch schon extrem interessant gefunden, deine Vorstellung über ein paar Minuten. Du hast noch gar nie über deinen Job gesprochen, du hast wirklich über dich gesprochen. Und wenn die Frage ist, wer bist du, was machst du, dann springt man innerhalb von Sekunden im Wesentlichen auf den Job. Erzähl du jetzt vielleicht, hast du eine Frage gestellt, die ich versucht habe zu antworten und jetzt komme ich gleich mit einer kurzen Anekdote dazu, weil es mir auch wirklich eingefallen ist. Du hast erzählt, über 3 Stunden am Hochsitz sitzen und beobachten und wahrnehmen. Meine Kinder, meine beiden kleinen Kinder, sind beide in einer buddhistisch-konfessionellen Schule. Und da haben wir auch einen Buddhisten, der immer wieder mit den Kindern arbeitet und immer wieder mit den Kindern meditiert. Und wenn wir als Eltern, weil wir bringen uns als Eltern auch sehr stark ein in dieser Schule, wenn wir gemeinsam Besprechungen haben, wenn wir Versammlungen haben, diesen Sonntag steht wieder eine an, dann starten wir die immer mit einer Meditation. Und die Meditation dauert, von einer Klangschale geführt, 3 Minuten in etwa. Und es ist manchmal schwierig, für 3 Minuten ruhig zu sitzen und sich auf seinen eigenen Atem und auf sich zu konzentrieren und nicht abzudriften. Das merke ich bei mir selbst und das merkt man aber auch bei anderen, die ja auch in einem, egal in welcher Situation, innerhalb von Minuten aufs Handy schauen müssen und sie ablenken müssen. Und was du da jetzt erzählt hast, ist eine richtig große Stärke von dir und wird es auch in Zukunft immer mehr sein, bei sich zu bleiben. Monolog von mir, danke. Ende.
Danke, danke dir. Ja, du hast mich ganz gut abgeholt mit dem immer fröhlich. Da vielleicht kommen wir noch dazu, das müsst ihr ein bisschen differenzierter beschreiben. Was mir vielleicht noch, was ich noch ergänzen möchte zu deinen Worten, Peter, ist, ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Ja, also wenn ich so in meinen Rollen bin, als Trainer und Coach natürlich, da bin ich in meiner Rolle, da erzeuge ich auch Energie im Raum, wenn ich mit Gruppen arbeite oder wenn ich mit dem Coachee benannt bin. Aber jetzt, wenn ich als ohne meine Fassaden, ja, so wie ich mir jetzt vorgestellt habe, bin ich ohne Fassaden und Umhänge in meine Vorstellung reingegangen. Und wenn ich so zum Beispiel auf eine Party gehe, ohne Fassaden, ohne Rollen, ohne Umhänge, dann bin ich definitiv nicht der, der im Mittelpunkt stehen muss und da groß sagt, hey, da bin ich, ich bin da, grüß euch. Sondern da bin ich der, der am Rand steht, beobachtet, ja, und natürlich sich freut über Gespräche und Kontaktaufnahme mit Menschen, aber ich bin nicht der, der den Mittelpunkt braucht. Genau, das noch so zur Ergänzung. Und du hast das richtig gut beobachtet, Peter. Ja, ich wollte nicht meine Rollen und Fassaden vorstellen, sondern ich wollte spürbar machen, wer sitzt da wirklich mit euch im Studio.
Ja, genau. Sehr cool.
Also so früh sind wir noch nie vom roten Faden abgewichen wie jetzt, aber du bietest jetzt hier so viele offene Türen. Und ich finde das ja, weil wir ein Leadership-Podcast sind, eben auch eine wahnsinnige, ein wahnsinnig wichtiges Element von Führung, eben nicht immer krampfhaft im Mittelpunkt stehen zu müssen, sondern tatsächlich auch Diskussionen einfach mal zu laufen zu lassen, sie zu beobachten, zu schauen, was da passiert. Also ich erlebe ja wahnsinnig viele Führungskräfte über viele Jahre, die sich in Diskussionen unmittelbar ganz schnell in den Vordergrund drängen müssen. Vielleicht auch aus dem Gefühl, naja, das wird von mir erwartet. Ich bin ja jetzt hier der Chef oder der Teamleiter oder der Bereichsleiter und ich muss ja hier die Pace vorgeben und ich muss ja Setting the Scene und solche Geschichten. Ich glaube aber, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, gerade als Führungskraft sich mal bewusst zurückzunehmen und sich eben nicht in den Vordergrund zu spüren, weil dann kommen halt ja eben die Dinge zur Sprache, die ja wesentlich sind. Ne?
Ja.
Also ob man jetzt als total introvertierte Person per se eine gute Führungskraft ist, weiß ich nicht. Ob das zwangsläufig ein Widerspruch sein muss, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, so als Element, sich zurücknehmen zu können, eben auch ein ganz wichtiges Element von Führung.
Mhm. Weil das in den Mittelpunkt drängen, jetzt tue ich das gerade, aber das hat ja noch eine weitere Dimension. Das hat ja nicht nur die Dimension, dass ich als Führungskraft sehr schnell mit einer Antwort auf die Frage komme. Ich formuliere ja, während mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin spricht, auch schon meine Antwort in meinem Kopf. Und insofern habe ich keine Chance, dem oder derjenigen wirklich zuzuhören. Und das kommt ja da noch dazu. Aber ja, Thorsten, ich bin bei dir jetzt immer abgedriftet, aber das passt gut. Ich würde jetzt trotzdem noch einmal auf das Thema Sport gern mit dir zu sprechen kommen, weil Martin, du hast mir einmal was unfassbar Spannendes erzählt zum Thema Klettern und warum du jetzt nicht mehr so viel oder gar nicht mehr kletterst. Das war eine interessante Diskussion, weil für mich persönlich ist Sport ein zentrales Element in meinem Leben. Ich kann mir ohne Sport und sehr intensiven Sport mein Leben fast nicht mehr vorstellen. Und du hast da eine Lektion gelernt, die dir wahrscheinlich oder die dir sehr viel mitgeben hat, war jetzt mein Gefühl. Erzähl kurz, was hat es damit auf sich mit Klettern und aktuell nicht mehr viel Klettern?
Ich versuche es kompakt und prägnant zu machen. Ich bin 20 Jahre intensivst geklettert. Das war mein zentraler Lebensinhalt. Mach mir, glaube ich, war es an der Kippe, was ist mir wichtiger, meine Frau oder das Klettern. Das muss ich rückblickend wirklich so sagen. Ich habe am 28. September 2023, war das, hat es in meiner Schulter einen heftigen Knackser gemacht und habe dann auch zunehmend Schmerz an dem Tag erlebt. Und das war damals, das war mir natürlich nicht bewusst und völlig unerwartet war das mein letzter Klettertag in meinem Leben. Ich war irgendwie darauf, und das kann man glaube ich auch nicht vorbereitet sein. Und nach dieser Verletzung, nach diesem mehr oder weniger Zwischenfall, ist das erste Mal in meinem Leben was anders gelaufen, wie es immer gelaufen ist. Nämlich, ich habe ein bisschen zeitliche Distanz aufgebaut zum Klettern. Sprich, ich bin in eine Pause gezwungen worden und in dieser Pause habe ich die Distanz einfach zum Klettern bekommen und habe irgendwann erkannt, es gibt ein Leben ohne Klettern. Das war irgendwann so ein Impuls, hey, ich bin immer noch am Leben, das Leben geht weiter und ich kletter nicht mehr. Und diese beiden Bausteine, also es gibt ein Leben ohne Klettern und ich lebe noch und ich bin noch lebensfähig, das war die Basis, es war erst die Basis für die Krise, weil ich habe dann mir erlaubt hinzuschauen. Ich habe davor, in die Jahre davor, schon immer wieder Zeichen gehabt, es würde sich vielleicht lohnen, dass du mal deine ganze Lebensphilosophie überdenkst und habe da aber aus Angst, ja, ich weiß jetzt, dass das Angst war, nicht hingeschaut und habe das nicht zulassen und habe solche Gedanken einfach schnell abgewürgt und weggesteckt in meinen Rucksack oder Kühlschrank, wie auch immer. Und diesmal war ich wirklich mutig und habe hingeschaut und im Endeffekt hat er sich als riesengroße Identitätskrise herauskristallisiert, die Idee zu entwickeln, ich lasse das Klettern hinter mir und ich erfinde mich neu. Und da war ein ganz ein tiefes Tal der Tränen dabei. Also ich bin, wie ich mich entschieden habe dafür, okay, ich schaue da genau hin, ich gehe da rein, ich weiß nicht, wo die Reise hinführt, ich weiß nicht, wer ich bin ohne Klettern. Wer ist das noch, dieser Martin, was macht den noch aus? Da genau hinzuschauen, durchzugehen, das war ein tiefes Tal der Tränen, also wirklich schmerzhaft. Ich habe in der Zeit noch nie so viel geweint wie seit meiner Kindheit. Also da sind Tränen geflossen ohne Ende. War aber im Nachhinein wichtig. Das war mir klar, dass das auch sein muss, weil es ein riesengroßer Abschied war und ein mutiger Schritt in eine Ungewissheit. Und irgendwann war ich am tiefsten Punkt und dann ist es bergauf gegangen. Ja? Und das ist bergauf gegangen. Da war noch die Operation, das war noch alles vor mir. Das habe ich noch vor mir gehabt. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich, wie der Zeitpunkt der Operation gekommen ist, schon voll in meiner Kraft wieder war. Ich habe riesengroße Angst vor der Operation gehabt. Ja? Aber ich habe keine Angst mehr gehabt davor, wer ich bin und wo die Reise hingeht. Das habe ich damals schon gewusst. Und und wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, und das ist vielleicht das größte Learning für mich aus dieser gesamten Geschichte, aus dem, es gibt kein Leben ohne Klettern für mich. Ja, wenn es meine Frau fragt, ich habe vor ein paar Jahren noch gesagt, ich werde klettern, bis ich 80 bin, ja, weil ich kenne Kletterer, die 80 sind und klettern, und das war so für mich klar, das kann ich auch, das wird bei mir auch so sein. Und wenn ich jetzt da zurückschaue, ist das größte Learning das, da eben von diesem Mindset, von dieser Einstellung hinzukommen zu, und das kann ich aus vollster Überzeugung sagen, es hat mir nichts Besseres passieren können, wie diese Schulterverletzung inklusive der Operation dazu. Das war so, so wichtig, diese Krise für mein weiteres Leben. Weil die Lebensqualität seitdem rapide aufwärts geht. Also hat unterschiedliche Aspekte. Da geht es um Vielfalt im Leben, da geht es um gefühlt bei mir ankommen, Da geht es darum, dass ich nicht mehr, dass mein Ego nicht mehr kämpfen muss, um Selbstwert zu kreieren. Da sind ganz viele Aspekte drinnen, die mich als Persönlichkeit wirklich gestärkt hervorgehen haben lassen aus dieser Krise. Und der schöne Nebeneffekt ist, ich habe vor Krisen natürlich riesengroßen Respekt. Aber ich weiß, dass ich die Ressourcen in mir trage und auch den Mut, dass ich einer nächsten Krise zumindest standhaft begegnen kann. Ja? Und das ist für mich schon ein sehr starkes persönliches Learning. Und da kann ich aus Überzeugung mittlerweile, wenn ich mit Menschen arbeite, die selbst in Krisen sind oder Teams, die in Krisen sind, kann ich da wirklich überzeugend und authentisch auch darüber sprechen, dass man einen anderen Blickwinkel auf Krisen werfen darf. Ja. So, es war jetzt sehr ein bisschen ausschweifend, aber jetzt ist so halbwegs alles drin gewesen in dieser Geschichte.
Genau. Ja, ich finde es extrem cool. Also, ich meine, es ist wahnsinnig persönlich und jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Also, was mich am Klettern immer ein Stück weit fasziniert, also wenn man hier in Salzburg sitzt, Bechtsgarten ist um die Ecke, man kommt am Thema Klettern nicht vorbei, die Huberwurm sind hier daheim und das ist was hier in der Region wahnsinnig präsent ist. Und wenn man sich mit dem Thema Klettern auseinandersetzt, dann merkt man schon, okay, es gibt ganz, ganz viele, die es exzessiv treiben, bei denen es wirklich das Leben dominiert. Und du hast das ja auch so anklingen lassen, naja, was ist mir eigentlich wichtiger gewesen, meine Frau oder das Klettern? Und also, dass man diese Frage überhaupt stellt, ist ja absurd, aber das ist etwas, was sich in dem Sport irgendwie so als Muster durchzieht. Und was sich ja auch da durchzieht, ist, ja, es gibt welche, die werden 80, aber es gibt auch viele, die werden eben nicht 80 und die gibt halt kaum einen Monat, in dem man nicht von einem berühmten, semi-berühmten Kletterer hört, der irgendwo verunglückt ist und das sind dann halt immer tödliche Unglücke und also du hast das auch gesagt, beste Entscheidung deines Lebens, du bist zurückgekommen und ja, also ein ganz, ganz tolles Muster. Mich würde es trotzdem so ein bisschen interessieren, bevor wir zu sehr in die Kletterthematik abdriften. Du hast so ein bisschen deinen Einstieg in den Beruf mal angeteasert. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du recht schnell auch den Schritt in Richtung Coaching eingeschlagen. Bist da jetzt ja schon eine Zeit lang aktiv. Und du bist ja, so habe ich dich jetzt in den ersten 20 Minuten kennengelernt, wahnsinnig reflektiert. Ich gehe davon aus, dass das auch eine bewusste Entscheidung war, ins Coaching zu gehen. Was hat dich dahin gebracht? Wie war der Weg ins Coaching? Warum bist du da? Was bedeutet dir das?
Ich habe mich lange Zeit als Trainer bezeichnet, aber tatsächlich habe ich dann irgendwann verstanden, dass meine Arbeit, wie ich mit Menschen arbeite, auch im Seminarkontext sehr coachinglastig ist, weil ich sehr gern mit dem arbeite, was da ist, was die Menschen mitbringen. Und draufgekommen, dass ich mit Menschen gut arbeiten kann, und das war der Auslöser, das war das Sportstudium, weil da haben wir viel so Lehrauftritte, hat das damals geheißen, das heißt, wo man Gruppen sozusagen durch einen Lernprozess geführt hat, wenn sie irgendwelche Sportübungen lernen haben müssen oder Sporttaktik. Also da habe ich einfach Gruppen geführt und das habe ich irgendwie gefühlt gar nicht schlecht kennen, aber das Feedback von den Sportstudenten war so, du machst das großartig. Ja? Und irgendwann habe ich mir das zu meiner Wahrheit machen erlaubt, dass ich das anscheinend wirklich gut kann. Und so bin ich in die Arbeit mit Menschen eingetaucht. Also es war am Anfang tatsächlich, war ich sehr viel im Sport- und Erlebnisbereich tätig, mit der Erlebnispädagogik. Und da habe ich so die Arbeit mit Gruppen erlernt und auch immer wieder natürlich dieses Einzelcoaching. Also gerade wenn es so im Kletterbereich war und wo Menschen an ihre Grenzen gekommen sind, seien es, dass sie das erste Mal geklettert sind und Höhenangst spürbar war plötzlich oder dass sie an sich gezweifelt haben in diesen Sportleistungsgruppen. Da habe ich dieses 1-zu-1-Coaching auch sozusagen das erste Mal hineingeschnuppert, ohne Skills noch damals. Ja, ich war überhaupt nicht als Coach irgendwie ausgebildet oder trainiert, Aber ich glaube eben so wirklich präsent zu sein als Coach, zuhören zu können, das habe ich glücklicherweise immer schon gut kennen. Und dann diese Empathie und das Mitgefühl und nicht gleich mit Ratschlägen den Coachee oder in dem Fall damals waren es die jungen Kletterer zu erschlagen und zu überhäufen. Ich glaube, das waren so die ersten positiven Erfahrungen im Coaching-Kontext. Und so hat sich das mehr oder weniger ergeben. Und ja, mittlerweile ist meine Selbstständigkeit 23 Jahre alt. Also ich bin schon relativ lang in dem Bereich tätig. Aber wie gesagt, zu Beginn sehr im Sportbereich, Erlebnispädagogik, viel mit jungen Menschen gearbeitet. Und mittlerweile hat sich das sehr in die Erwachsenenbildung verschoben. Mit Führungskräften, Teams, aber auch nach wie vor auch mit Lehrlingen. Also ich arbeite gern mit jungen Menschen, habe da einen guten Draht zu denen. Und genau, gerade die brauchen auch oft dieses gesehen werden, gehört werden, ist für junge Menschen ja ganz essentiell. Und das haben viele Menschen, glaube ich, zu wenig am Schirm, dass es oft ganz einfach wäre, sie wollen nur gesehen werden, ja, und gehört werden. Habe ich die Frage beantwortet, Thorsten, oder bin ich wohin abgedreht?
Ich glaube, du hast die Frage sehr gut beantwortet und du hast einen extrem coolen Satz rauslassen. Ich habe versucht, ihn mir zu merken zum Thema Arbeit mit Gruppen und mit Menschen, das Feedback, das du gekriegt hast. Dann hast du gesagt, ich habe mir erlaubt, das als meine Stärke wirklich zu akzeptieren. Und das finde ich extrem cool und immer auch wirklich selbst reflektiert, weil ja, man denkt sehr oft darüber nach, was kann ich nicht gut, was sind meine Schwächen. Und wenn es dann um die Stärken geht, da wird man sehr oft so, wie soll man sagen, so bescheiden, aber eher nach außen hin, ja, das bin ich jetzt gar nicht. Finde ich cool, dass du sagst, das ist einfach meine Stärke, das mache ich gut und das habe ich auch akzeptiert, dass das so ist. Finde ich extrem geil. Mhm.
Wir alle kennen ja diesen inneren Kritiker, der bei uns sitzt, auf einer unserer Schultern und der dann sagt, na, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, Martin. Denk nochmal nach drüber in Ruhe. Genau.
Ja, gutes Bild. Du bist seit 23 Jahren, arbeitest du jetzt als Coach in unterschiedlichen Rollen. Jetzt Fokus Leadership, Führung, speziell jetzt in den letzten Jahren, weil ich denke, da hat sich einiges getan, auch von den Themen. Wo drückt denn der Schuh? Wo sind die großen Herausforderungen deiner Kunden? Woran arbeitest du? Ich weiß nicht, ob du da das eine oder andere konkrete teilen kannst.
Bei mir ist, ich bin ja in einer sozusagen in einem Netzwerk drinnen und arbeite mit meinen Kunden, aber es kristallisiert sich sowas heraus wie Selbstführung, innere Führung und gesundes Führen. Das sind jetzt so einmal so Überschriften, die ich da jetzt einmal so aufs Tablett legen möchte. Vielleicht ganz kurz, wenn ich da dieses Thema Selbstführung, innere Führung aufgreife. Ich selbst habe ja kurz erzählt, ich habe eineinhalb Jahre als Förster gearbeitet und ich habe da einen Oberförster als Chef gehabt, ja, der definitiv null Selbstführung gehabt hat, weil der ist jeden Morgen aufgestanden und du hast keine Ahnung gehabt, wie der drauf war. Das hat himmelhoch jauchzend sein können, das hat irgendwie flach sein können, emotionslos, das hat aber auch richtig destruktiv und abwertend sein können. Und wenn ich da heute, das habe ich damals natürlich überhaupt nicht verstanden, was da abgeht, aber ich habe nur gemerkt, so will ich nicht sein, das ist für mich kein gutes Beispiel, so will ich nicht führen. Und was ich aber rückblickend schon ganz klar verstanden habe, da hat es null Selbstführung gegeben, also der hat sich selber nicht so wirklich unter Kontrolle gehabt. Ja, das war impulshaft, da waren Emotionen sind ungefiltert an den Tag getreten, auch im Umgang mit den Menschen dann, also mit den Forstarbeitern, die ich auch führen haben müssen als Führungskraft. Und da sind sehr viele verletzende Momente passiert. Und natürlich aus diesen verletzenden Momenten heraus hat dieser Oberförster, der hat einfach kein Standing gehabt bei den Forstarbeitern. Ja, kein Vertrauen, da war kein Vertrauen da. Und das ist, wenn ich da so hinschaue und sage, Selbstführung, und das ist nach wie vor ein großes Thema für Führungskräfte, ich würde sagen, in einem mehr oder weniger positiven Sinn, weil die Führungskräfte oft merken, sie brauchen da irgendwie, sie wollen sich da weiterentwickeln und da hinschauen. Und das finde ich großartig. Ja, das habe ich ja auch durchleben müssen und ich lebe immer noch mittendrin. Also ich bin ja überhaupt, da kommst du ja nie an, dass du sagst, du bist jetzt irgendwie am Ende auch in deiner Selbstführung und in dem, wie du die in deiner Persönlichkeit entwickelt hast. Das geht bis zum letzten Atemzug, davon bin ich überzeugt. Und ich finde es großartig, wenn Führungskräfte aber sagen, okay, es ist jetzt die Zeit da, ich will da hinschauen, ich will die Selbstführung stärken, ich will dabei auch mich selbst nicht verlieren. Ja, das ist dann, da kommt dann für mich das gesunde Führen dazu. Das heißt, wie weit oder wo sind meine Grenzen als Führungskraft, wo ich dann wirklich auch auf mich schauen muss, um eben nicht zum Beispiel in ein Burnout zu kommen oder mich zu überlasten oder dann die Verbindung zu sich selbst zu verlieren und dann sie nicht mehr spüren und über die Grenzen gehen. Also das ist schon so ein Thema, wo ich merke, das beschäftigt die Kunden. Und ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren, aber dieses Thema wird gerade aktuell größer in meinem Umfeld und ich fühle mich da richtig daheim. Das ist das, wo ich mich sehe und da macht mir das Arbeiten riesengroße Freude, ja, weil das so persönlich ist. Ich habe mir auch persönlich vorgestellt. Also das ist so, ich merke da bewegt sich was auf der Persönlichkeitsebene, ja, wenn man eben die Fassaden und Umhänge ablegt und sozusagen der nackte Mensch vor dir steht, dann lässt es sich wirklich gut arbeiten. Aber nicht verwechseln, ich bin kein Therapeut, also die Themen greife ich, da bin ich ganz strikt und streng, da greife ich nicht zu, aber so auf der Führungsebene, was kann ich machen, um meine Führungsqualitäten auch nach außen zu tragen, das ist schon ein Thema, wo ich wirklich gern hinschaue. Ja.
Ja, es, also für dich zur Info, als der Peter und ich angefangen haben, über diese Idee vom Podcast zu reden, so vor einem Jahr, da war uns auch immer klar, naja, wir wollen eigentlich das Thema Führung auch immer im Kontext mit Performance, mit Ergebnisorientierung betrachten und nicht so losgelöst, naja, das macht man so nebenbei oder das, sondern das muss immer auf ein Ziel einzahlen, das muss immer aufs Unternehmensziel einzahlen. Und gerade das Thema persönliche Führung, was kann ich, wo sind auch meine Grenzen, mir darüber bewusst sein, halte ich persönlich schon für total wichtig, weil du natürlich als Führungskraft, egal in welcher Hierarchieebene, auch einem gewissen Druck ausgesetzt bist, auch ganz unangenehm, so diese Sandwich-Position irgendwo im Mittelmanagement. Und wenn du da nicht weißt, wo du selbst stehst, wo deine Stärken vielleicht sind, wo ich bei meinen Schwächen vielleicht auch vorsichtig sein muss, wo ich auch vorsichtig sein muss, nicht zu verbrennen, dann kann ich auch die Performance nicht liefern, die es dann braucht, um Ergebnisse zu produzieren. Also ich halte das auch für, auch in einem Unternehmenskontext, für enorm wichtig, auf dieses Thema gesundes Führen zu schauen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich meine Leute betätsche oder dass ich die bloß nicht challengen darf. Oder nein, natürlich, Druck wird es immer geben, muss es auch geben, wenn wir erfolgreich sein müssen. Aber die Frage ist ja, wie gehe ich denn mit Druck um? Wann erkenne ich auch meine eigenen Grenzen? Du hast ja Burnout angesprochen. Für eine Firma ja auch der totale Super-GAU, wenn plötzlich eine Führungskraft dann wegbricht. Dann habe ich da halt einfach einen riesen Performance-Einbruch. Also das nochmal so, um Kontext zu geben, wie zumindest wir auch, Peter und ich, in das Thema, warum machen wir eigentlich einen Leadership-Podcast, eingestiegen sind. Also für uns ist das ein zentrales Element, um für dauerhafte Leistungsfähigkeit und meines Leitungsteams zu sorgen. Mhm. Aber es ist ja schön, also wenn du sagst, es kristallisiert sich raus, ist das für mich mal positiv, weil dann schauen offensichtlich immer mehr Firmen darauf, dass das funktioniert.
Ja, also zumindest in meinem Umfeld nehme ich das wahr. Und wenn ich mich zurückerinnere, jetzt, ich war ja in einer Sandwich-Position als sozusagen ganz junger Förster, der in den Forstbetrieb gekommen ist. Und mich hat damals diese Spannung aufgerieben. Also ich war mit den Forstarbeitern, ich habe ganz anders geführt. Ich war da sehr in einer sehr vertrauensvollen Beziehung zu den Forstarbeitern. Der Chef hat gesagt, wir müssen mit Angst führen, weil wenn die ein bisschen Angst haben, dann, dann folgen sie uns mehr. Und ich habe das damals nicht wirklich einordnen können. Ich habe nur gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann nicht so führen, wie er das möchte. Das geht nicht. Und in dem Spannungsbogen hat es mich aufgerieben. Das war der Grund, warum ich nach 1,5 Jahren gekündigt habe. Im Nachhinein gesehen natürlich eine großartige Fügung des Lebens. Aber wenn ich einen sehr wertschätzenden und respektvollen Vorgesetzten gehabt hätte damals, der den Menschen in der Führung in den Mittelpunkt stellt, dann könnte es sein, dass ich halt nicht da sitze, sondern irgendwo im Wald herumspaziere gerade. Genau. Mhm. Ja.
Mhm. Wenn ich so auf meine Erfahrung mit Coaching, Seminaren etc. schaue, also immer wenn jemand Drittes reinkommt in ein solches Setting, dann passiert ja häufig was. Also da passieren vor allen Dingen Dinge, die sonst im normalen Firmenkontext nicht passieren. Und nicht immer, aber manchmal kommen Konflikte plötzlich zutage, die es vielleicht schon jahrelang gibt zum Teil, die so gebrodelt haben, die aber irgendwie nicht rauskommen. Und häufiger bricht da mal was auf und das kommt dann auch wirklich zu schwierigen Situationen, zu zum Teil auch sehr emotionalen Situationen, die nur in diesem Coaching-Kontext plötzlich ans Tageslicht kommen. Wie gehst du damit um? Und vielleicht auch so eine zweite Frage, was kannst du Führungskräften mitgeben, wie man mit solchen Situationen umgeht oder wie ich sie vielleicht sogar, ja, jetzt nicht provoziere, aber wie komme ich an den Kern dessen und wie gehe ich dann damit um?
Also, ich bin ja kein Experte in Konfliktlösung, bin ja kein Mediator. Aber ich habe eins gelernt, das ist für mich wirklich so ein Leitsatz geworden in der Arbeit, wenn es kriselt oder wenn Konflikte da sind oder Missstimmungen, so dass man für sich klar kriegt, was will man, was sind meine Bedürfnisse und für die auch gern leidenschaftlich und mit großem Herz kämpft drum. Ja? Also wirklich, da bin ich voll dafür, klar leidenschaftlich bei der Sache sein. Und parallel im Gepäck immer das Herzen zum Menschen haben. Also immer herzlich zum Menschen bleiben. Und diese Kombi ist für manche sehr herausfordernd, weil wenn man emotionsgetrieben ist, dann meistens das halt immer wieder mit einem durchgeht. Das erlebe ich ja bei mir auch regelmäßig, dass meine Emotionen hochkochen und dann brauche ich klare Ideen, wie ich das regulieren kann. Aber mit diesem Leitsatz zum Beispiel in eine durchaus intensive Diskussion oder ein Gespräch, in ein Feedbackgespräch reinzugehen, das ist für alle Beteiligten einmal grundsätzlich wertvoll, weil da ganz viel Respekt zur Person mitschwingt. Aber für die Sache, da können wir wirklich hart und vehement von mir aus diskutieren. Das ist für mich so eine Orientierung. Und wenn ich zum Beispiel das auch in Richtung Feedbackgespräch weiterführe, also wenn das kritische Gespräche sind, wo nicht alles rosig ist, ja, weil es kann ja durchaus Feedbackgespräche führen, die sehr positiv orientiert sind, aber manchmal braucht es auch das andere, dass ich mir klar mache und auch wieder so einen Leitsatz zurechtlege, dass der Mensch, mit dem ich jetzt das Feedbackgespräch führe, ich als Führungskraft, dass der immer in einer gewissen Weise gestärkt aus dem Gespräch rausgeht. Niemals beschädigt oder geschwächt, niemals mit einem Schamgefühl. Das darf nicht sein, weil dann ist es kein Feedbackgespräch. Weil selbst wenn ich sage, ich gehe kritisch in ein Gespräch hinein und will da was klarstellen, dass das nicht geht, dann muss das Ziel sein, dass der Mitarbeiter nachher weiß, was er besser machen kann und wie er sich da weiterentwickeln kann. Ich stärke ihn sozusagen. Und das ist ganz, ganz essentiell, gerade wenn es um kritische Gespräche geht. Das heißt, das ist meine Haltung als Führungskraft, so gehe ich hinein in einen Konflikt, von mir aus auch in ein Gespräch, die Person gegenüber nicht beschädigen, sondern beim Feedback gestärkt herausgehen. In einem Konflikt, wenn es ein Konflikt ist, glaube ich, ist es wirklich wichtig, so, dass man bei der Sache bleibt und dass ich den anderen Menschen nicht beschädige oder vernichten will. Ja, jetzt ganz, ganz hart ausgedrückt. Also, dass das so klare Haltungen sind, wie man in Gespräche geht. Also an dem arbeite ich mit Führungskräften schon. Das ist, finde ich, ganz essentiell, weil das ist auch ein Stück weit Selbstführung, dass ich, wenn ich in kritische Situationen komme, dass ich selbst als Führungskraft innerlich stabil bleibe. Dass ich klar habe, wo will ich hin, wie bin ich ausgerichtet, was ist mein Ziel von dem Gespräch und dass ich da einfach wirklich eine eigene Stabilität beibehalte. Und ihr wisst es selber, gerade wenn es kritisch ist, gerade in stressigen Situationen im Business-Kontext, da haut es uns oft außer aus dem. Das geht mir auch so. Ja, wenn ich mit Trainerteams arbeite und es ist gerade irgendwie 5 Bälle gleichzeitig in der Luft, dann die Ruhe zu bewahren, innerlich stabil zu bleiben, ist eine Riesenherausforderung. Ja. Aber das kann man trainieren, das kann man lernen, da kann man besser werden drinnen. Und so würde ich sagen, das sind so meine Ausrichtungen für schwierige Situationen und Konflikte. Und die zweite Frage, Thorsten, was war die zweite Frage nochmal? Magst du mir die nochmal kurz?
Nee, du hast es eh schon beantwortet. Das ging eigentlich in die Richtung, okay. Was können wir denn mitnehmen als Führungskräfte? Und ja. Du hast das, glaube ich, eh schon extrem cool beschrieben. Also dieses finde ich auch immer wieder extrem wichtig, zwischen Mensch und Sache zu trennen. Und
ja,
ich kann und ich sollte und ich muss leidenschaftlich für meine Themen kämpfen und dafür eintreten. Aber und ich finde, man darf das genauso sagen. Du hast gesagt, ich darf mein Gegenüber nicht vernichten. Mhm. Und im Wesentlichen ist es das, was wir manchmal vorhaben. Ne? Wir sagen so, okay, ich auch durch Körperhaltung und ich werde laut und sowas. Und im Grunde genommen geht es darum, dem anderen meinen Willen aufzudrücken und
zu gewinnen.
Und zu gewinnen. Also, und letztendlich, klar, als Führungskraft hast du ja auch eine gewisse Entscheidungshoheit und kannst und musst natürlich auch am Ende des Tages entscheiden und manchmal auch gegen Widerstände, das gehört dazu. Mhm. Aber den Mensch als Mensch zu sehen, ist, glaube ich, ja, ganz essentiell.
Und was man natürlich nicht in der Hand hat als Führungskraft, wenn man in schwierige Gespräche geht, wie der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Endeffekt reagiert drauf. Ja, also das muss man natürlich, glaube ich, mit dem Bewusstsein haben als Führungskraft. Aber ich kann als Führungskraft, und das sehe ich als Führungsaufgabe, ganz klar den Rahmen einmal gestalten, diese Verantwortung zu übernehmen. Und wenn der Mitarbeiter aus irgendeinem Grund da nicht mit kann und ich aber für mich selber schon klar habe, okay, ich war jetzt wertschätzend, ich war respektvoll, irgendwas habe ich vielleicht beim Mitarbeiter getriggert, bei der Mitarbeiterin, dann muss man auch, glaube ich, Das ist nicht immer leicht, aber wenn man da, man darf halt gewisse Themen beim Mitarbeiter lassen, das will ich damit sagen. Also man muss nicht alles dann als Führungskraft zu sich nehmen und oft braucht es dann eine gewisse Zeit, dass Dinge sacken können. Ja, das ist, wenn intensive Gespräche waren, dann braucht es oft eine gewisse Zeit, vielleicht ein paar Tage, ich kann wieder mal nachfragen als Führungskraft, du, wie geht's dann nach unserem Gespräch? Aber manchmal braucht es, wenn was intensiv war, Zeit zum Sacken und dass ich auch dann das Bewusstsein als Mitarbeiter bekomme oder dieses Learning draus ziehen kann oder diese Idee oder diese Veränderung, ihr wisst ja selber, Umgang mit Veränderungen ist oft ganz schwierig, dass ich da als Mitarbeiter auch das sehen kann, ja, diesen Benefit aus so einem Gespräch, aus einem schwierigen Gespräch. Mhm. Genau.
Cool, danke. Da, für mich waren da jetzt extrem viele Sachen dabei, die man wirklich mitnehmen kann. Beginnend mit der Selbstführung, dass ich mich als Führungskraft sehr flapsig ausgedrückt im Griff habe. Ich habe das aber auch, und ich möchte jetzt nochmal erwähnen, eben die Sache vom Mensch trennen. Ganz klar im Thema, aber trotzdem mit Herz, finde ich fantastisch. Vielen Dank dafür. Er hat mich erinnert an die Aussage von der Marie Thiel, die gemeint hat, sie ist als Führungskraft hart, aber herzlich. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Man kann zu 100% zu seiner Sache stehen. Es geht nicht darum, da irgendwie weichgespülte Meinungen kundzutun. Aber man kann das wertschätzend machen und man kann einfach ja, trotzdem den Mensch an sich sehen. Martin, jetzt hast du mich ganz am Anfang ja gechallenged mit, du stellst mir eine Frage, jetzt würde ich dich gerne ein bisschen challengen. Weil du bist ja Coach, wir sind beide Coaches und wir wissen ja, wir sollen an und für sich nicht mit Ratschlägen kommen. Da gibt es den schönen Spruch, auch ein Ratschlag ist ein Schlag. Aber dennoch würde ich dich jetzt bitten, aus deiner Erfahrung heraus, drei wesentliche Erkenntnisse, die du Führungskräften mitgeben möchtest. Was sind aus deiner Sicht drei wirklich wichtige Dinge?
Wow.
Ja?
Das ist ja wirklich eine schwierige Frage. Okay. Sie als Führungskraft verletzlich zeigen zu können, da meine ich damit, wenn es mir gerade scheiße geht, kein Lächeln aufsetzen als Führungskraft, ja, sondern authentisch und wirklich auch ehrlich zu bleiben und sehr verletzlich zeigen können. Aus meiner Sicht ist Verletzlichkeit absolut keine Schwäche, sondern es ist die Stärke, dass ich mich, wenn es mir mal nicht gut geht oder ich Unsicherheit spüre, mich nicht verstecken muss. Ich bleibe da, ich bleibe bei euch, ich bleibe mit euch in Verbindung mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch wenn ich selber gerade Unsicherheit spüre. Und vielleicht sogar noch verbalisieren kann, Männer und Frauen, ich brauche euch mehr denn je, jetzt. Ja. Respektvoll und wertschätzend zu bleiben, das ist jetzt zwar eine Standardfloskel, aber was meine ich damit wirklich? Ich meine damit, dass man seinen Mitarbeitern ehrlich zuhört und dem Mitarbeiter das Gefühl gibt, deine Meinung ist mir wichtig, ich höre dir wirklich zu. Das heißt nicht, dass ich dir als richtig nehme oder dass ich deine Idee jetzt umsetze, aber ich höre dir zu und es ist willkommen, dass du auch in Zukunft deine Meinungen, deine Ideen einbringst. Das ist ganz wichtig, um den Raum offen zu halten, dass man das Potenzial, das in jedem Team da ist, dass man das auch wirklich ans Tageslicht heben kann. Ja, da muss ein Fluss da bleiben. Das heißt, wirklich die Einladung spürbar zu machen für die Mitarbeiter, deine Ideen sind immer willkommen. Auch wenn ich jetzt da anders denke und deine Idee nicht umgesetzt wird, bitte die nächste Idee unbedingt wieder einbringen. Ganz wichtig. Und jetzt fällt mir doch gleich noch was ein. Das Thema Achtsamkeit. Was meine ich mit Achtsamkeit? Achtsamkeit, das habe ich auch wirklich trainieren dürfen. Das heißt, das kommt ja aus dem Buddhismus. Du wirst das wissen, Peter, wenn deine Kinder in so eine Schule gehen. Aber Achtsamkeit ist sowas wie die wertfreie Beobachtung von etwas. Und wenn man das jetzt als Führungskraft auf Menschen umlegt oder generell in die Begegnung mit Menschen, dann ist Achtsamkeit das, dass ich dem Menschen wertfrei begegne und das hat ganz, ganz viel Einfluss darauf, wie eine Beziehung weiter verläuft. Das muss man mal klarkriegen, weil wenn ich achtsam und wertfrei dem Menschen begegne und ihn nicht bewerte und in eine Schublade stecke, wenn ich die jetzt nicht bewerte, Peter, weil du so einen prägnanten Schnauzbart da hast, ja, der mich irritiert, ja, sondern begegne dir so, wie du vor mir sitzt und ich interessiere mich für dich, ich bin neugierig. Wer ist dieser Mensch, der da mir gegenüber sitzt? Dann hat das ganz einen wesentlichen Einfluss darauf, wie die Geschichte weiterverläuft zwischen uns in unserer Beziehung. Weil wenn ich dich in eine Schublade stecke, weil du irgendwie ausschaust oder irgendwie tust, was mich vielleicht sogar triggert, ja, das ist dann sehr herausfordernd, dann steckst du in der Schublade drin. Und wenn ich da keinen bewussten Umgang damit habe, dann bleibst du in der Schublade. Und das hat einen riesen Unterschied über den weiteren Verlauf unserer Beziehung. Genau, das ist, finde ich, ein sehr wesentlicher Aspekt, den viele Führungskräfte noch vielleicht durchaus so einmal vielleicht zumindest reflektieren können.
Danke für die Schublade. Ja. Ich fühle mich jedes Mal ertappt, wenn jemand das Thema aufbringt. Ich war lange Zeit ein Weltmeister darin und ich könnte das heute immer noch wahnsinnig gut. Und ich erwische mich auch nach wie vor dabei, Leute in Schubladen zu stecken. Und das macht, das ist ja auch schon schön einfach. So, ne? Ein Blick links, rechts und die meisten von uns haben gar nicht viel mehr Schubladen. So, einmal nett und naja, nicht so nett.
Ja. So, das ist der unbewusste, total. Erste Eindruck.
Total. Und macht es halt einfach total leicht, irgendwie schnell zu kategorisieren. Und je älter ich werde, umso häufiger merke ich, wie kolossal falsch ich mit meiner Wahl der Schublade lag. Also, und du hast recht, es beeinflusst halt massiv den Weg, den man so miteinander weitergeht. Mhm. Und das dann wieder aufzurollen, ist hinterher umso schwieriger. Da sind dann viele Dinge passiert auf dem Weg dahin. Und naja. Ja. Fühle mich ertappt. Ein weiteres Mal.
Das wollte ich nicht damit erreichen, Thorsten. Aber es ist ja immer schön, wenn man in Resonanz geht und auch zu Themen, wo man sagt, okay, da verspürt man ein bisschen einen Schmerz oder ein Unwohlsein jetzt, weil gerade da liegt die Magie dahinter.
Ja. Martin, du hast ja total viel schon mit uns geteilt und hast angefangen, ich erinnere mich so ein bisschen, hast darüber gesprochen, über gehe ich in ein, ganz krieg's nicht mehr auf die Reihe, aber gehe ich in ein Gespräch mit meiner Rolle oder gehe ich als mit dem, wie ich wirklich bin, da rein? Und ich glaube, es ist auch immer eine Mischung aus beidem. Also wir haben immer eine Rolle, wir haben immer eine gewisse Fassade. Und so diese Balance zwischen, wie viel gebe ich von mir selber preis, ist vielleicht auch ein bisschen situationsabhängig. Auch wenn du jetzt gesagt hast, man sollte Verletzlichkeit zulassen, zumindest aus deiner Sicht. Jetzt bist du ja auch ständig auf einer Bühne. Jetzt bist du als Coach auch regelmäßig Führungskraft in einem Setting. Führungskraft auf Zeit vielleicht. Bist beauftragt, für einen gewissen Zeitraum mit einer gewissen Gruppe zu arbeiten. Aber in dem Kontext bist du selber Führungskraft. Wie ist denn Martin Gumpold als Führungskraft?
Ich bin definitiv keine geborene Führungskraft gewesen. Und mittlerweile würde ich sagen, habe ich Führen ein Stück weit gelernt. Ich bin aber jetzt keine klassische Führungskraft. Also ich sehe mich als Trainer und Coach so ein bisschen in einer anderen Rolle als wie eine klassische Führungskraft. Aber ich bin geprägt durch den Positive Leadership. Ja, das habe ich in den letzten Jahren, du weißt das, Peter, habe ich mich mit dem mehr auseinandergesetzt und das hat mich wirklich sehr geprägt und ich bin davon überzeugt, dass das ein sehr zeitgemäß passender Führungsstil ist, konkret zum Beispiel der Permalit-Führungsstil. Und ich habe am Anfang auch so die Idee gehabt, das ist so eine rosarote Brille und habe dann sehr schnell gemerkt, nein, das holt mich total ab, das fühlt sich total authentisch an und ist für mich konkret als Martin ein ganz ein tolles Werkzeug, ja, weil das ist wirklich simpel zu verstehen und gut umsetzbar und integrierbar in den Führungsalltag. Das ist für mich total wertvoll, weil es mir als Mensch anspricht und weil es im Team, ja, also jetzt denke ich so, wenn ich in einem Trainerteam arbeite, bei großen Veranstaltungen, wo man mehrere Trainer und Trainerinnen sind, ein totaler, energetisch positiver und stärkender Führungsstil ist. Ja. Also da konkret vielleicht in der Umsetzung, weil ich bin ja grundsätzlich kein Optimist, kein Geborener. Das heißt, für mich ist so ein positiver Lebenszugang durchaus anstrengende Arbeit, da kommen wir jetzt kurz auf deine Charakterpräzisierung vom Beginn zurück, Peter. Also ich bin kein geborener Optimist und Enthusiast, das heißt, das ist schon so, da darf ich mich jeden Tag daran erinnern und so dieser positive Führungsstil hilft mir dann auch, dass ich in die Führung, in die Interaktion mit anderen Menschen und auch im Seminarkontext, wenn ich jetzt als Trainer und Coach im Seminarraum stehe, dass das für mich so ein Leitplanken sind, wie ich mit Menschen in Verbindung tritt. Und der schöne Nebeneffekt an dem Ganzen ist, dass es mehr und mehr zu meinem Wesen wird. Ja, also ich fühle mich abgeholt von dem, ich integriere es mehr, aber eben weil ich kein Optimist, kein Geborener bin, ist es schon so, es ist tägliche Arbeit, ich muss mich daran erinnern, ich muss mich darauf ausrichten und es wird aber besser und besser. Also ich wäre so in die Richtung durchaus geprägt. Jetzt habe ich so ein bisschen, ein bisschen so einen Abschweifer gemacht, habe ich so das Gefühl.
Nein, ich glaube, das passt gut. Mich interessiert das auch tatsächlich, weil Positive Leadership, über das habe ich mich mit dir mal unterhalten. Es ist auch spannend, wenn man auf dein LinkedIn-Profil geht, sieht man gleich Positive Mindset. Und ich glaube, es steht auf dem T-Shirt, nämlich jetzt, ja, danke
für die Anzeige. Ich habe extra für die Anzeige, Peter.
Ja, extrem cool, extrem cool. Irgendwann kann ich mich erinnern an ein Winner-Mindset, das du auch einmal erwähnt hast. Also, das zieht sich bei dir durch, oder?
Ein Gewinner-Mindset.
Ja, Gewinner-Mindset,
ja. Ja, ja. Ja, tatsächlich. Also es ist vielleicht schon einmal so, also wenn ich so grundsätzlich zum positiven Mindset noch was sage, das ist tägliche Arbeit für mich. Es ist wirklich herausfordernd zum Teil. Und ich habe aber gemerkt, dass der Fokus, also in die Richtung, wo ich meine Aufmerksamkeit richte, sei es, dass ich mir die richtigen Fragen stelle im Leben, wo ich hin will, ja? Oder wie ich auf meine Vergangenheit schaue. Also schaue ich mit einer negativen Brille auf meine Vergangenheit oder mit einer positiven. Das sind so Bausteine in meinem Leben, an die ich mich jetzt mehr und mehr ausrichte und orientiere und die mir ganz ein klares neues Standing geben als Mensch, als Martin Gumpold. Und das lässt mich ganz anders dastehen. Ja. Also ich weiß, dass die nächste Krise oder die nächste depressive Phase irgendwann anklopfen wird. Aber mit meiner Ausrichtung oder einem positiven Fokus meiner Aufmerksamkeit, das ist egal, ob das jetzt, wenn es da nur um mich geht, wie ich selbst mit mir sprich, oder ob das im Seminarkontext ist mit Teilnehmern, mit welcher Brille ich auf die Teilnehmer schaue. Oder Trainerinnen, Trainerkollegen, mit denen ich gemeinsam arbeite. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben. Und diese Ausrichtung, die stärkt mich natürlich, wenn die nächste Krise anklopft. Ja, und wir brauchen uns nichts vormachen.
Und die kommt eh ständig. An.
Genau. Die kommt, genau. Ja.
Also ich halte das auch für ein enorm wichtiges Takeaway, auch für Führungskräfte, wenn sich jeder mal überlegt, in welchem Setting möchte ich eigentlich arbeiten. Und wir alle möchten an einer positiven Entwicklung unseres Unternehmens, unserer Organisation arbeiten. Sei das jetzt Umsatzwachstum oder Organisationsentwicklung oder sonst was. Also alles, was an Herausforderungen kommt, davon bin ich auch fest überzeugt, lässt sich deutlich besser lösen oder lässt sich überhaupt nur dann lösen, wenn ich die Vorstellung habe, wie ist denn ein besserer Zustand, den ich gerne erreichen möchte und wenn ich da mit einem positiven Mindset draufgehe, anstatt, ich meine, die Alternative ist diese klassische Raunzer-Zone, die zwar ganz nett ist, weil da brauchen wir nichts ändern, da kann ich einfach nur ein bisschen rumjammern, aber das sorgt halt für null Bewegung in die Richtung, in die ich eigentlich gehen möchte. Und ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz zentrale Rolle von Führungskräften, einen solchen Mindset immer und immer wieder zu vermitteln. Das hat ja auch nichts damit zu tun, Schwierigkeiten auszublendern oder Dinge schön zu reden, aber am Ende des Tages macht es halt auch einfach viel mehr Spaß. Mhm. Also wenn ich schon den Glauben habe, wir schaffen das und mir dann überlege, okay, was muss ich denn tun, um das zu schaffen? Es ist immer noch harte Arbeit, aber harte Arbeit macht mehr Spaß, wenn ich das Gefühl habe, was Positives zu schaffen.
Mhm. Du hast noch ganz was Wichtiges gesagt, du hast nämlich das nochmal ins Licht heben, dass positives Mindset oder auch Positive Leadership, das heißt nicht, dass alles super ist und mit der rosaroten Brille zu betrachten ist, aber das heißt, dass das, was da ist, da schaue ich hin und tue es nicht wegdrücken, egal ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und genauso wie das, was gerade schwierig ist, da schaue ich genauso hin. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist ja oft missinterpretiert immer noch, dass Positive Leadership nur das Positive betrachten will, aber das ist gar nicht so, sondern das, was da ist, da schauen wir hin, auch wenn es weh tut. Ja? Aber in einer wertschätzenden, menschlichen Art und Weise. Und darum geht es. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Und schön, dass du das nochmal so aufgreifst. Das ist beim eigenen, wenn man sein eigenes Positive Mindset aufbaut, genauso wichtig, ja? Dass man auch durch diese schmerzhaften Bereiche durchgeht und da auch hinschaut, weil da einfach auch diese Goldnuggets zu Hause sind, aus denen man gestärkt rausgeht. Mhm. Danke dir, dass du das nochmal so kurz aufgegriffen hast.
Ja, danke fürs Zusammenfassen. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, aus den wirklich sehr tiefen Gesprächen den Übergang in die Gossip-Ecke zu schaffen. Gossip-Ecke sind bei uns immer die letzten zwei Fragen und immer verbunden mit der Hoffnung, dass da eine Story ans Tageslicht kommt, über die wir noch in mehreren Wochen reden. Peter und ich betteln uns immer darum, wer unsere Lieblingsfrage stellen darf. Heute darf ich das tun. Martin Gumpold, biggest fail in deiner bisherigen Laufbahn. Wo fasst du dir heute noch an den Kopf und sagst, ach du Scheiße, was habe ich da gemacht? Und wir stellen die Frage ja bewusst, weil man aus dem biggest fail meistens ganz, ganz viel lernen kann. Und häufig ist er auch lustig. Gibt es eine Story?
Ja, es gibt eine Story. Ich habe eine Arbeitsgemeinschaft gehabt. Das war ein Projekt. Und in dem Projekt ist mir ein blöder Fehler passiert. Aufgrund auch einer Missgunst mit meinen beiden Mitstreitern. Und dieser Fehler hat dann auch so rechtliche Konsequenzen gehabt, mit allen möglichen rundherum. Und das hat mich richtig getriggert und hat mich, ich würde fast sagen, damals noch traumatisiert, weil das ist mir so tief eingegangen. Und mein Fehler war in dem Moment, und dieser Fehler ist jetzt vielleicht weniger so ein Punkt, aber es ist um Eigenverantwortung gegangen. Ich war in dem Moment, wie das passiert ist, wie mir dieser Fehler passiert ist, nicht in der Selbstverantwortung. Ich bin total in die Opferrolle geschlüpft und mir ist auch bewusst worden, dass das in den letzten Jahren immer wieder, in den letzten eineinhalb Jahren nicht mehr, aber davor hat mich das wirklich begleitet in meinem Leben, dass ich immer wieder total in die Opferrolle geschlüpft bin und ich mit dem Finger dann auf andere gezackt habe und die Schuld woanders gesucht habe. Und das ist für mich schon ein riesen rückblickend. Also da weiß ich, wenn ich was ändern könnte, würde ich sagen, ich wäre gern schon mindestens zehn Jahre früher in die volle Selbstverantwortung gegangen. Ja. Und raus aus dieser Opferrolle, die mich immer wieder begleitet hat. Und in diesem konkreten Beispiel war das so tief, dass das wirklich so fast traumatisierend worden ist. Und das war richtig, richtig unangenehm für mich. Thorsten, ist das zufriedenstellend für dich oder ist das zu wenig konkret?
Ja, also ich würde jetzt natürlich gerne nach Details eures Rechtsstreits fragen, aber vielleicht machen wir das irgendwie unter vier Augen. Nee, ja. Wir wollen ja hier niemanden bloßstellen, aber das sind die Momente, wo man sagt, okay, da kann ich einfach auch wahnsinnig viel draus lernen. Also im besten Fall ist es einfach eine lustige Story oder im einfachsten Fall und im besten Fall ist das, was so richtig schiefgegangen ist, da hat sich der Schaden zumindest im Rahmen gehalten und üblicherweise löst es halt bei einem was aus und das ist ja das Entscheidende.
Ja. Aber diese Opferhaltung, das ist definitiv, also das ist mein biggest Fail da. Das kann ich nicht schönreden. Das ist wirklich, es war sehr heftig und das würde ich im Nachhinein betrachtet durchaus sogar ändern wollen. Ja.
Aber sehr selbstreflektierter Biggest Fail, Martin. Jetzt bin ich natürlich super gespannt nach dem Biggest Fail auf den Biggest Success, beziehungsweise einfach auf die Antwort auf die Frage. Lieber Martin, worauf bist du richtig, richtig stolz?
Peter, jetzt kommt's. Ich bin richtig, richtig stolz drauf, dass ich die damals von der FH verlassen habe und zum Sportstudium gewechselt bin. Weil das tatsächlich meine wichtigste Entscheidung war, da meinen Zielen, Träumen und Visionen zu folgen. Mhm. Ja. Also du hörst eh raus, es hat nichts mit dir zu tun, aber es ist, das war so wichtig.
Hast du damals auch schon Schnauz, Peter?
Ich hatte noch keinen Schnauzer, ne? Der ist erst jetzt in den letzten Wochen und Monaten gewachsen. Jetzt habe ich Martin ein bisschen abgewürgt, aber Martin, ich habe die im Studium ein, zwei, drei Semester erlebt und ich kann mich erinnern an eine Situation, da waren wir irgendwo bei einer Firma, bei einer Führung und haben so ein riesengroßes Flugzeugturbine, so ein Triebwerk angeschaut. Und da steht der Martin Gumpold neben mir und sagt zu mir, genau da will ich hin. So ein richtig entspannter Techniker, der Flugzeugturbinen entwickelt. Und ich habe die angeschaut und habe mir gedacht, 100% nein, das passt ja gar nicht zu dir, was wirst du Flugzeugturbinen entwickeln. Und offensichtlich, habe ich da schon ein bisschen den Nerv getroffen mit meinem Gedanken, den ich nicht ausgesprochen habe damals. Aber schön, dass du die Entscheidung getroffen hast und cool, wie sie das für dich entwickelt hat.
Und Peter, du greifst da meine Orientierungslosigkeit, die ich damals gehabt habe, auf. Und ich glaube, deswegen macht es auch diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, auch so, so unglaublich wertvoll und kraftvoll für mich, weil ich unglaublich mutig habe sein müssen. Es hat alles dagegen gesprochen. Mein ganzes Umfeld war gegen diese Entscheidung, dass ich nochmal das Studium wechsle. Das war ja, weil ich war ja total gut auf Schiene in der Fachhochschule. Und das hinzuschmeißen, ins Sportstudium zu gehen und da meinen Zielen, Träumen und Visionen zu folgen, das war tatsächlich auf der beruflichen Ebene, aber auch vielleicht menschlich mein biggest success, meine beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
Geil. Vielen Dank für die Story und ist, glaube ich, ein super Abschluss, weil es genau das, was du sagst, du hast einfach sehr viel Mut gebraucht, das zu tun, was dir wirklich wichtig ist und was dir am Herzen liegt und nicht, was dein Umfeld von dir erwartet. Du hättest wahrscheinlich den Weg einschlagen können und Flugzeugturbinen konstruieren und du wärst sicher nicht so schlecht gewesen. Die Frage ist, ob du glücklich worden wärst damit, gell?
Ganz genau.
Ja. Lieber Martin, der Peter, jetzt muss ich ein bisschen spoilern, der Peter hat gesagt, als er dich eingeladen hat und mir dich vorgestellt hat, gesagt, wirst sehen, das wird ein Gespräch mit ganz viel Tiefgang und genau das ist geworden. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, das war super cool.
Vielen Dank, Martin.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Thorsten. Danke, lieber Peter, dass ich hier dabei sein habe dürfen. Es war großartig.